Hiersan 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Servus miteinander, eine neue Folge, mir sind 4, die 47. jetzt schon. Heute sind wir aber zu zweit, denn ihr hört, dass ich euch begrüße, ich Kerry Hau und nicht Felix Fischer, denn der hat wohlverdienten Urlaub. Zudem ist Florian Plettenberg im Transfer-Update Wahnsinn, also hat da einiges zu tun und bittet sie dann auch, sich zu entschuldigen. Und deshalb habe ich heute das Vergnügen mit Torben Torbinio Hoffmann. Wie geht's dir, Junge? Wie war Leverkusen?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Gute Einleitung, Kerry. Tatsächlich ein bisschen müde, weil Spiel war wunderbar. Gehen wir gleich noch genauer drauf ein und dann muss ich noch nach Düsseldorf fahren und dann heute Morgen ein paar Schalten gemacht und dann zurückgeflogen. Jetzt hierher direkt rein in den Podcast, aber lohnt sich. Die Bayern sind im Pokalfinale nach Berlin nach 6 Jahren und von daher freue ich mich jetzt mal auf einen Podcast nur mit dir alleine.
Ja, vor allem dieser Sieg in Leverkusen, der war wieder so souverän, fand ich, also so, ja, solide, sage ich mal. National sind die Bayern einfach konkurrenzlos, hat dieses Spiel eigentlich nochmal gezeigt, wenngleich es am Ende natürlich nochmal ein bisschen spannender wurde, so um die 75. Minute herum, nach dem Schuss dann auch von Teller, den Neuer wahnsinnig gut pariert, aber ja, sie hätten das Ding wahrscheinlich früher zumachen müssen, das ist der einzige Vorwurf, den du der Mannschaft im Grunde machen kannst, ansonsten ja, war das sehr souveräner Auftritt und fast schon enttäuschend von den Leverkusen dann, oder?
Ja, würde ich genauso unterstreichen. Also ich habe ja vor dem Duell gedacht, dass es, weil Leverkusen jetzt auch eine Mannschaft war, die den Bayern zuletzt hier und dort mal Paroli bieten konnte und die Bayern, glaube ich, von den letzten 5 Spielen nur 1 gewinnen konnten vor diesem Pokal. Und da muss ich auch sagen, dass es ein total blasser Auftritt war von Leverkusen. Natürlich darf man nie vergessen, Bayern ist natürlich eine Mannschaft, so wie wir sie auch die letzten Wochen und Monate sehen, die in der Lage sind, dann auch in der Bayer Arena die Leverkusener unter Druck zu setzen, hoch anzulaufen, zu pressen, zu stressen. Aber deswegen hätte ich tatsächlich mehr erwartet, gerade mit Blick auf die erste Halbzeit. Da hätte Manuel Neuer einen Klappstuhl nehmen können, hätte sich neben den Pfosten setzen können, Pina Colada in der Hand. Also das war ja wirklich sehr wenig bis gar nichts, was da in der ersten Halbzeit kam. Und die von dir angesprochene Parade ist dann auch so ein Beispiel dafür, dass Manuel Neuer, der eben beschäftigungslos war, dann den Fokus in einem Spiel so weit hochhält, dass er dann den Schuss von Teller wirklich herausragend hält und in der Situation die Bayern dann auch im Spiel behält. Aber vorher waren ja schon genügend Chancen da für die Bayern, dass die Chancenverwertung ein bisschen mangelhaft war. Deswegen war es nochmal spannend, wie du es ja richtig gerade beschrieben hast. Und dann ist das Ergebnis und das Weiterkommen und das Erreichen des Finals eben auch hochverdient, weil die Bayern dann eben auch über die ganzen 90 Minuten das Spiel klar dominiert haben.
Ja, Neuer hätte wahrscheinlich auch den Jens Lehmann machen können in der ersten Halbzeit. Also schön die Bande schön mal Wasser lassen. Nee, also ich habe es ähnlich gesehen vom Fernsehgerät. Also das war sehr entspannt. Aber das ist dann auch umso beeindruckender, dass er dann wirklich auf den Punkt da ist. Und das ist halt eine Parade. Ja. Das ist ja, also den so zu halten, ist brutal schwierig im Alter von 40 Jahren zumal.
Ja, bin ich bei dir. Und gut, Flecken hatte auch so eine ähnliche Situation. Ich glaube, von Luis Diaz war es auch in der ersten Halbzeit auch lang gemacht, auch um den Pfosten noch rumgeschlänzt. Aber der wurde halt vorher auch ein bisschen bearbeitet und konnte sich da schon so ein bisschen auszeichnen. Aber das ist eben eine ganz besondere Qualität, wenn dann eben du beschäftigungslos bist und dann kommt da dann doch auch so ein Knaller aufs Tor, den dann da eben ums Eck zu reißen. Du hattest es heute auch in den Schalten angesprochen. Ich habe es nämlich heute auch noch gesehen, die Geschichte mit Kimmich auf dem Platz von FC Bayern Media aufgenommen, wo er noch so spaßeshalber sagt, Junge, halt den doch fest. Ne? Also da siehst du ja auch so die ganze, auch die Anerkennung, auch spaßeshalber dann eben auch von Kimmich zu wissen, dass in so einer Situation so ein Safe natürlich dann auch echt gut tut. Und die Erleichterung in der Mixzone hast du auch tatsächlich gespürt und gemerkt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, was die das Zubringen der Spieler anging, weil wir hatten Herbert Hainer, Max Eberl, das war natürlich klar, und Jonathan gegen seine Ex-Truppe war ja auch schon oder hat mit Leverkusen den Pokal ja dann auch gewonnen, aber ich hätte eben gerne, auch wenn Manuel Neuer bei uns unten am Pitch war, auch gerne Joshua Kimmich zum Beispiel gehört, wie es dann eben ist, nach 6 Jahren mal wieder nach Berlin zu kommen. Also das war das einzig Negative für uns, die da in der Mixzone standen, weil diese Emotionen hätten wir ganz gerne auch nochmal rausgehört bei den Spielern, die eben jetzt so lange auch darauf warten, ne? Aber die Erleichterung riesengroß. Eberl, Heiner und auch Jonathan Tah haben gesagt, ey, Wahnsinn, wir freuen uns auf Berlin gerade. Herbert Heiner hat das auch nochmal betont, was das für eine Stimmung ist, was das mit der Mannschaft, mit dem Verein macht, wie wichtig ihnen auch dieser Pokal ist, weil das ja immer so ein bisschen kleingeredet wird, aber deswegen ist die Euphorie und auch diese Vorfreude auf Berlin sehr, sehr groß.
Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass die Spieler wohl noch relativ lang nach dem Spiel auch in der Kabine gewesen sein sollen. Vielleicht haben die auch einfach mal gefeiert, haben auch mal einen weggebechert, ja. Eine Pizza sich gegönnt, wie auch immer. Das haben sie sich auf jeden Fall verdient. Also nach 6 Jahren wieder Pokalfinale. Ja, das war schon eine krasse Durststrecke mit den Spielen gegen Kiel, Gladbach, da die Klatsche, die sie bekommen haben. Dann Leverkusen, unglücklich jetzt unter Kompanie mit der roten Karte von Neuer. Ja. Und jetzt haben sie es geschafft. Das ist schon eine Auszeichnung, spricht auch dafür. Du hast die Szene angesprochen, Kimmich am Ende mit Neuer. Ja, was für eine Mentalität auch einfach in der Mannschaft gerade vorherrscht. Und die Stimmung nochmal umso besser ist natürlich auch aufgrund des Weiterkommens in der Champions League gegen Real. Und das kann das Triple werden, oder Torben? Also wenn du jetzt mal so ein bisschen vorausschaust, wenn du vielleicht auch zurückschaust mit den anderen Mannschaften, die das Triple gewonnen haben, natürlich damals unter Jupp Heynckes, aber dann auch unter Hansi Flick, also das kommt schon in die Richtung, oder? Dass die Mannschaft das Zeug auf jeden Fall dazu hat, auch als Mannschaft. Also, kann man wirklich von 11 Freunden sprechen, plus die ganzen Ersatzspieler, die ja auch immer wieder liefern. Also es ist schon ein sehr beeindruckender Spirit in der Mannschaft.
Ja, das ist das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender und wesentlicher Punkt, dass das Gefüge in der Mannschaft, egal ob jetzt Nummer 1 bis hin zu 18, 20 oder auch die Youngster, die hinten dran sind, dass das so eine Einheit ist, die so an einem Strang ziehen, die alle in eine Richtung gehen wollen, die alle auch mitunter Widerstände. Es gab noch nicht die ganz großen Widerstände in der Saison, aber dass sie immer wieder so fokussiert sind auf das Spiel, auf die neue Aufgabe jetzt auch DFB-Pokal, wie gesagt, das dann auch zu meistern, Real Madrid rauszuschmeißen, dann auch die ganze Champions League Gruppenphase war ja, muss ich sagen, auch sehr beeindruckend, bis auf eben halt die eine Niederlage gegen Arsenal, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, wie geeint die sind, wie sie kameradschaftlich auf dem Platz miteinander umgehen, wie sie in der Kabine, wie du es angesprochen hast, gestern Jamal Musiala, so wie Herbert Heiner gesagt hat, auch so ein bisschen den DJ gegeben in der Kabine. Ich sag's mal so, sie haben die Voraussetzung, es zu schaffen, aber der kommende Gegner PSG ist natürlich auch ähnlich strukturiert wie die Bayern, was die Spielweise angeht, die Art und Weise, Fußball zu spielen, dieses Anlauf, dieses Pressen, diese Geschwindigkeit auch vorne in der Offensive natürlich auch, ich sag mal, ähnlich besetzt wie die Bayern. Und deswegen bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Ich habe ja schon mal gesagt, wer das Halbfinale gewinnt zwischen Bayern und PSG, gehe ich auch davon aus, dass es die Mannschaft sein wird, die am Ende die Champions League gewinnt, aber ich sag mal so, es ist alles relativ gut geebnet und befriedet und die Stimmung und der Zusammenhalt und eben auch die Qualität, und es ist ja eine brutale Qualität, die Bayern an den Tag legen. Ja, es ist gemacht für ein mögliches Triple. Ich weiß nicht, wie schätzt du jetzt eben halt, jetzt nehmen wir den Sprung mal über Mainz, was noch alles kommt, worüber wir reden, aber lass uns gerne bei dem Thema bleiben. PSG jetzt als Gegner in der kommenden Woche. Wir sind ja beide in Paris mit vor Ort und können das uns anschauen.
Ja, Paris, was eine schöne Stadt und dann auch noch so ein Spiel. Ich war ja im November schon dort bei diesem Spiel, als sie in der Ligaphase gegen PSG gespielt haben. Und was mich da einfach beeindruckt hat, war die Intensität beider Mannschaften, vor allem auch gegen den Ball. Und das hast du ja angesprochen. Die Spielweise ist sehr ähnlich. Sie wollen beide den Ball haben. Sie wollen auch beide direkt ins Gegenpressing gehen. Bayern natürlich unglaublichen Kraftakt dahingelegt. Das war vielleicht auch eines der Schlüsselspiele für mich in dieser Saison, damit dieser Spirit eben entsteht. Also die haben da ja dann mit der zweiten Halbzeit oder mit, weiß nicht, wie viele Minuten es war, bei Luis Diaz rot nach dem Foul gegen Ashraf Hakimi. Aber wie die Bayern dann gekämpft haben und dieses Ergebnis dann auch über die Zeit gerettet haben, sich diesen Sieg auch erarbeitet haben, das war sehr beeindruckend und das hat Lust gemacht auf dieses für mich auch vorgezogene Finale, weil ich sehe auch Bayern und PSG aktuell für mich die besten Mannschaften in Europa. PSG hatte eine kleine Schwächephase, jetzt sind sie langsam wieder auf Kurs. Luis Enrique auch ein fantastischer Trainer, der die Mannschaft auch ähnlich gut im Griff hat wie Kompanie, weil es eben eine Mannschaft ist. Also anders als Real Madrid, die eher von Stars lebten, von Kylian Mbappé. War es ein Zufall, dass PSG eine Mannschaft geworden ist, seit er weg ist. Also das ist schon ein brutaler Apparat, den PSG da auch auf den Platz bringt. Also du hast die Offensive angesprochen. Ich freue mich besonders auf die Mittelfeldduelle. Also einerseits bei den Bayern Joshua Kimmich, Alex Pavlovic gegen dann wahrscheinlich Vitinha, wenn er die Fersenverletzung dann auch hoffentlich, sage ich, weil ich will die besten Spieler da sehen auf dem Platz, wenn er hoffentlich übersteht und dann auch starten kann neben Joao Neves. Also das wird einfach brutal. Und auch die Außenverteidiger von PSG, da sehe ich sie wahrscheinlich ein bisschen besser noch besetzt als die Bayern mit Mendes und mit Hakimi. Aber dafür haben die Bayern aus meiner Sicht offensiv eben mit Kane, Diaz, Olise gerade so das Beste, was Europas Fußball auch zu bieten hat. Plus, und da kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, Jamal Musiala, der jetzt natürlich gefragt ist, der auch in Leverkusen gefragt war, der auch schon gegen den VfB Stuttgart, da warst du ja auch im Stadion, richtig, richtig gut auch gespielt hat, oder?
Ja, man sieht, dass er jetzt Vertrauen langsam bekommt. Ne? Mit jeder weiteren Spielminute war eine extrem schwere Verletzung, die er hatte, und dann nochmal diesen kleinen Rückschlag, den er erlitten hat. Aber du merkst, mit jedem weiteren Spiel kommt so ein bisschen Vertrauen in den eigenen Körper zurück. So die Leichtigkeit, er geht auch in die Duelle rein, auch gestern gegen Leverkusen. 3, 4, 5 Mal auch gegrätscht in die Zweikämpfe rein. Das machst du ja auch nicht, wenn du sagst, oh nee, ja, keine Zweikämpfe machen. Und genau das sind diese Dinge, diese Situationen, das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass du die im Spiel dann auch brauchst, dass du die machst, dass du auch mal merkst, Mensch, na, jetzt ziehe ich nicht zurück, sondern ich grätsch da rein, ich will die Bälle fordern oder auch erkämpfen. Und dann eben auch wieder ein Assist geliefert, das darf man auch nicht vergessen. Die wenigen Spielminuten, die er hat, Kompany hat es ja auf der PK auch mal vorgerechnet, irgendwie 9 Scorer in 600 Minuten, jetzt kamen die 90 dazu, wieder ein Scorer. Deswegen ist es wichtig für ihn eben auch Vertrauen in seine eigene Leistung, in seinen Körper wieder zu bekommen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt eben auch in den finalen Spielen, die dann auf die Bayern zukommen, dass er da dann auch noch mehr Einfluss auf das Spiel haben wird. Ich fand ihn gut. Ich würde noch nicht sagen, dass es der alte Jamal Musiala ist, so wie vor seiner Verletzung. Aber nochmals, das ist legitim, und deswegen hoffe ich, dass er jetzt auch in seinen Körper und durch jedes weitere Spiel, durch jede weitere Minute dann noch mehr Selbstvertrauen hat und dann in den entscheidenden Spielen auch den Impact zu haben, den man von ihm gewohnt ist.
Ja, wir drücken die Daumen, dass er vor allem dann auch gesund bleibt, dass er fit bleibt und nicht nochmal einen Rückschlag erleidet. Ich habe gestern auf Social Media dann auch ein Video gesehen, wie er so leicht humpelnd irgendwie in die Kabine ist. Da gab es ja auch gleich Entwarnung. Der hat einfach gepumpt gestern nach dem Spiel, und da ist alles in Ordnung, zumindest Stand jetzt. Also das haben wir nochmal auch nachgefragt. Da ist alles okay. Und hoffen wir natürlich auch aus deutscher Sicht mit Blick auf die Weltmeisterschaft, dass er da einfach, ja, wie du sagst, diesen Rhythmus weiter verstärkt, dass er da besser noch reinkommt und dann eben auch sich weiter belohnt. Ich fand es auch beispielhaft, die Vorlage dann für Rafa Guerrero, nicht mal die Vorlage an sich, sondern wie er sich darüber freut. Der Junge hat Selbstvertrauen wieder erlangt und braucht diese Erfolgserlebnisse, auch wenn es klein in Anführungszeichen sind, aber Assist ist immer noch Assist, und es war jetzt in Leverkusen eben auch dann wieder der Fall, und deswegen Hut ab da auch. Für ihn keine leichte Phase gewesen. Wenn wir jetzt schauen auf die personelle Situation, Tom Bischoff, Lennart Karl, jeweils Muskelfaserriss, bei Bischoff ein kleinerer, auch schon wieder beide im Lauftraining. Ich weiß nicht, was dein Infostand aktuell ist. Bei Karl habe ich mal nachgefragt, da hieß es so, ja, hoffen aufs Hinspiel gegen PSG. Realistischer ist aber wahrscheinlich dann, dass er eben im Rückspiel wieder bei 100% ist, dann die Woche drauf. Bei Bischoff sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Wäre schon wichtig, wenn die beiden auf der Bank wären, oder zumindest?
Ja, weil sie natürlich immer je nach Spielstand nötige Impulse setzen können. Ne? Also bei Lennart Karl, ich glaube, da wird man natürlich jetzt auch kein Risiko eingehen und sagen, komm, wir setzen alles auf das Hinspiel, sondern du kannst dazu sehen, dass du dann mit Blick auf das Rückspiel dann eben halt ihn auch wieder zu 100% fit hast. Es geht ja dann auch um Spielfitness. Genau dasselbe bei Jamal Musiala, gestern auch eine Szene in der zweiten Halbzeit, wie er versucht dann auch zurückzulaufen, und klar, Spielfitness ist auch noch nicht bei 100%, und deswegen jetzt Lennart Karl eben auch zu früh jetzt in dieses Spiel reinzujagen. Natürlich wäre es schön, ihn als Alternative auf der Bank zu haben, dass er bei einer möglichen Einwechslung halt mit seinen Bewegungen, mit seiner Dynamik, mit seinen 1-gegen-1 Duellen da auch immer gewisse Dinge zu kreieren. Aber da wird man sicherlich kein Risiko eingehen, weil du hast immer noch mal ja Möglichkeiten auch natürlich nicht mehr in der Vielzahl, aber darauf zu reagieren und jetzt nicht all in zu gehen im ersten Spiel. Und bei Tom Bischoff sehe ich es eigentlich genauso oder ähnlich, ist da eher noch mal einen Ticken weiter vor. Aber das werden wir jetzt natürlich beobachten, was am Wochenende passiert und ob sie dann eben, weil es eben auch ein Dienstagsspiel ist, dann tatsächlich schon dabei sind.
Was mir noch aufgefallen ist, auch gegen Leverkusen oder generell in den vergangenen Wochen, Stanisic und Leimer, die spielen ja, also mal spielt der Leimer links, mal spielt er rechts. Ich habe auch das Gefühl, dass die gefühlt auch alles spielen können und du die auch alle beide reinwerfen kannst. Und jetzt haben wir hier tatsächlich Plätti am Start. Sehr schön, dass du am Start
Breaking
bist.
Breaking News. Neuzugang.
Neuzugang im Podcast. Das ist sehr schön, dass du am Start bist. Jetzt müssen wir nur schauen, ob die Verbindung hält. Ja, dann nehmen wir dich doch gleich mit dazu. Wir haben gerade über Leverkusen gesprochen, haben auch schon einen Blick auf PSG geworfen, auf Musialas Wichtigkeit oder möglicher X-Faktor jetzt mit Blick dann auf die anstehenden Aufgaben und auf die beiden Außenverteidiger, Stanisic, Leimer. Gib doch einmal mal deinen Senf ab zu dem, was jetzt auch in den letzten Tagen passiert ist.
Boah, ja, servus. Danke fürs spontane Reinholen. Ich bin noch im Büro. Wir hatten gerade das Transfer-Update. Wo ist der Fischer?
Urlaub. Der hat Urlaub.
Ah, wohlverdient. ich fand das Spiel vorm Fernsehgerät unspektakulär, weil überdominant. Am Ende freue ich mich drauf, dass die Bayern mal wieder im Finale stehen, weil ich glaube, es ist schon was Besonderes für die Truppe. 6 Jahre werdet ihr diskutiert haben und ich glaube, dass die Bayern, egal ob es jetzt gegen Stuttgart oder Freiburg geht, der klare Favorit sein wird, weil man dieser Truppe anmerkt, dass sie echt Bock haben, dieses Ding mal wieder zu gewinnen.
Ja, das war auch gestern tatsächlich dieser Grundtenor auch, ne, in der Mix und so, diese Freude. Manu hat es ja auch gesagt, ja, er hat ja schon vermisst, Berlin, und bin da auch bei Plätti. Also egal ob Stuttgart oder Freiburg, bin mir sicher, dass die Bayern sich diesen Titel auch nicht nehmen lassen. Ich hatte ja mal eine These aufgestellt, die Bayern holen das Double aus Meisterschaft und Pokal. Wir haben eben schon diskutiert, Plätti, über PSG als kommenden Gegner. Wie schätzt du das ein jetzt mit Blick auf Paris, auch was die Spielweise angeht, was den Kader angeht, was die Offensive, Defensive? Wir haben über Außenverteidiger diskutiert. Wie ist deine Einschätzung?
Boah, ich glaube, dass die Bayern immer noch leicht favorisiert sind aufgrund der Saison, die sie gespielt haben, aber die Offensive von PSG wird eine andere sein als die von Real Madrid. Da wusstest du, es geht entweder zu Vini oder zu Mbappé. Ich bleibe dabei, dass wenn die Bayern eine Schwachstelle haben in der Saison, wenn sie eine haben, dann ist es für mich die Defensive, schwerpunktmäßig die Außenverteidigerposition, weil ich glaube, da kannst du sie schon knacken mit Schnelligkeit, mit Passschärfe, mit Speed, mit Halbräumen, mit Schnittstellen. Und Kvaratskhelia, Doué, Dembélé sind mit allem Respekt vor Real Madrid aktuell nochmal eine andere Kragenweite, finde ich. Also das wird brutal, dem Herr zu werden, weil die Pariser, das ist ja auch keine Söldnertruppe mehr, da haben sie alle, Campos, Al-Khelaifi, Enrique, die haben da echt eine Mannschaft geformt.
Ja. Und eins ist auch klar, jetzt glaube ich, gerade nach den letzten Tagen, nach den Entwicklungen, es darf sich jetzt auch wirklich kein Spieler mehr aus Bayern-Sicht verletzen, gerade vorne. Du hast jetzt mit Serge Gnabry jemanden verloren, der in überragender Verfassung war, ganz bitter, laut Kompanie beim Elfmeterschießen im Training, sich da wirklich eine schwerwiegende Verletzung zugezogen, 3 bis 4 Monate, damit das WM aus. Was denkt ihr darüber?
Ja, wir haben es ja am Samstag eigentlich schon mehr oder minder dann auch schon berichtet. Extrem bitterer Ausfall, weil Serge Gnabry natürlich auch, und wir reden natürlich immer über WM aus, da ein wichtiger Bestandteil gewesen wäre, aber natürlich auch mit Blick auf die momentane Saisonphase, dass er jetzt eben im Halbfinale DFB-Pokal fehlt oder gefehlt hat, mit Blick auf Berlin. Jetzt 2 Spiele gegen PSG, vielleicht kommst du ins Finale. Wie gesagt, bin mir da noch nicht ganz sicher. Dieser Zeitpunkt der Verletzung ist halt, es gibt nie einen schönen oder guten Zeitpunkt, aber der ist jetzt natürlich total fatal und tut mir sehr, sehr leid für Serge Gnabry. Natürlich auch, glaube ich, in unser aller Namen gute Besserung an dich, Serge, aber irgendwie auch gerade auffällig, weil du es sagst, wir haben ja gesagt, wir wollen gerne die besten Spieler auch gegen PSG sehen und gerade auch mit Blick auf die WM und DFB-Pokalfinale, alles was kommt. Aber jetzt haben wir mit Lamine haben wir den nächsten Spieler, der sich verletzt hat, Lamine Jamal, beim Elfmeter, auch kurios. Dann hast du Güler, der wohl auch ausfällt, jetzt auch verletzte Saison. Jetzt kommen irgendwie so die ganzen Verletzungen dazu mit Muskelverletzungen und all diese Geschichten. Deswegen hoffe ich und drücke ganz fest die Daumen, dass eben auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft da jetzt eben halt auch nicht so eine Flut an Verletzungen kommt, weil die Belastung natürlich dann auch wieder am Ende jetzt sehr, sehr hoch ist. Je weiter du kommst, je mehr Belastung, je mehr Spiele. Deswegen ist es gerade so eine Flut an Verletzungen und auch muskulären Verletzungen. Das ist tatsächlich ein bisschen tragisch und nicht so schön.
Ich finde übrigens, dass eine Sache bemerkenswert war, ich weiß nicht, ob wer von uns dabei war, die PK mit Kompanie, wo auf die Lennart Kahl Verletzung angesprochen wurde. Das hat mich schon überrascht, was Kompanie da gesagt hat. Da hat er ja so im Mittelteil der Antwort gesagt, ja Mensch, jetzt Crunch-Time, da schaut man eben schon sinngemäß, ne, dass man die Spieler jetzt braucht, ne, hat ja den Vergleich gezogen, Unterschied, ob du jetzt verletzt bist oder im Oktober, November. Aber jetzt müsste man schon sehen, dass man auch in der Breite da ist. Und das finde ich schon spannend, weil bei Lennart Kahl zum Beispiel gibt es schon auch die Sorge, dass der zu früh einsteigt. Also das Thema gibt es im Verein. Das hat nicht jedem gefallen, dass der jetzt schon da laufen war vor ein paar Tagen. Kerry oder du, ihr hattet ja die Bilder eingefangen. Weil das ist ein junger Kerl, der war noch nie verletzt. Das ist immer noch ein Jugendlicher, der vielleicht seinen Körper noch nicht so einschätzen kann wie ein Jamal Musiala oder einen Leon Goretzka. Und der hatte einen Muskelfaserriss, Torben. Das weißt du selber. Ich hatte selber einen Muskelbündelriss in der Wade. Wenn es da kracht und der zu früh reinkommt, weil vielleicht der Druck da ist, dass er jetzt da sein muss, dass er jetzt in der Breite da sein muss, dann war es das mit der WM. Da kann man nur hoffen, dass der nicht zu früh einsteigt. Und der, das hat der Kerry gesagt, den brauchst du ja eigentlich auch jetzt im Endspurt. Wenngleich er aber kein Starter sein wird, glaube ich.
Ja, das haben wir das gerade Thema drüber genau gesprochen, ne? weil er jetzt auch wieder schon individuell was gemacht hat und schon noch zu hören ist, dass er selbst Bock hätte schon aufs Hinspiel, gerne spielen würde, Hoffnung hat, da im Kader zu sein. Aber ich glaube schon, dass da in dem Fall auch einfach Vorsicht geboten ist, wie du sagst, Plätti, weil letztlich trainieren die ja erst seit wahrscheinlich einem Jahr, Lennart Kahl, so auf dem Niveau bei den Profis mit. Und das ist einfach brutal schwierig. Aber du hast es ja auch angesprochen, Torben, die Entwicklung geht ja schon dahin, dass sich jetzt auch viele Spieler aufgrund der hohen Belastung, aufgrund der vielen Vereinsspiele schon Verletzungen zuziehen. Ich denke da auch an Ekitike. Ich denke da an viele Spieler. Auch Harry Kane hat sich ja zuletzt durchgeschleppt mit seinen Knöchelproblemen, die er da hatte. Also da gilt es wirklich zu hoffen, dass bei der WM dann auch wirklich die besten Spieler mit dabei sein können. Bei Brasilien haben sich viele Spieler ja auch verletzt. Rodrigo, Kreuzbandriss, jetzt Eder Militao, aus Saison aus bei Real. Muss ich jetzt auch wieder fit machen fürs Turnier. Also die Bayern werden hoffen, dass da keiner mehr dazukommt, weil du brauchst jetzt natürlich auch die Spieler in diesen wichtigen Spielen, gerade in der Champions League, in der Bundesliga können sie jetzt ja auch wieder ein bisschen Nachwuchsspieler reinwerfen, wobei sich da ja auch aufgrund des harten Trainings bei den Profis auch einige Jungs verletzt haben. Cardoso verletzt, Kiala verletzt. Also das ist schon sehr, sehr bitter. Wenn wir jetzt auf Gnabry nochmal schauen, ich finde es wirklich tragisch für den Jungen, weil der hat schon die Heim-EM 2024 verletzungsbedingt verpasst. Ich erinnere mich an Katar, das war sein bisher letztes Turnier. Und er ist ja auch schon 30, ne? Also in 4 Jahren ist ja nicht zugesichert, dass er nochmal eine Weltmeisterschaft spielt. Also das ist schon sehr, sehr bitter, auch für so eine Karriere. Vor allem war er jetzt einfach der beste Gnabry seit 2020.
Und hat die Heim-EM verpasst, weil ihn Julian Nagelsmann ausgebotet hat.
Aber er war vorher verletzt, soweit ich weiß, ne? Also es war auch eine verletzungsbedingte Nummer. Ich glaube, er war kurz vorher verletzt und dann hat Nagelsmann ihn nicht mitgenommen. Also sehr, sehr bitter für den Jungen.
Nee, war das nicht so, dass er verletzt war und dann zurückkam und dann hat es nicht mehr so richtig gereicht?
Das müssen wir nochmal checken. Aber er hat auf jeden Fall jetzt seit Katar kein Turnier mehr gespielt und das hängt ihm natürlich schon auch in den Knochen und 3 bis 4 Monate ist schon, das tut auch weh, zumal so ein Spielertyp.
Das war's.
Ja.
Ja, das.
Wenn wir vorausblicken,
Männer. Aber ich habe noch vielleicht für euch zwei, drei Updates für euch, die wir eben im TU hatten, weil ich gleich weiter muss. Manuel Neuer, Tom, du warst ja in der Mixzone. Was hat er da für einen Eindruck auf dich gemacht? Wir hatten heute auch nochmal Kontakt mit Bayern. Also es gibt zunächst mal die Information, dass die Bayern weiterhin behaupten, es gibt noch keine neue Entscheidung, die ihnen mitgeteilt wurde. Neuer weiß aber, dass die Bayern mit ihm verlängern wollen, das ist ja kein Geheimnis. Aber es gibt, das können wir sagen, das Gefühl, jetzt Unterschied, Gefühl und News, das Gefühl bei einigen hohen Herren beim FC Bayern, dass Manuel Neuer dazu tendiert, zu verlängern. Deckt sich das mit dem, was du an Eindrücken gestern in Leverkusen gesammelt hast?
Ja, er wirkt schon sehr gelöst, muss ich sagen. Hat Spaß und Freude auch nach dem Abpfiff gehabt. Er war ja auch bei uns am Pitch zum Interview und da haben ja auch Patrick Helmes und Sebastian Hellmann versucht, ihn dann auch mal zu locken. Und da ging es ja auch um seine Zukunftsentscheidung. Und da hat er ja gesagt, ja, er will sich hier jetzt auch nicht locken lassen. Er hat dann aber auch gesagt, es sieht momentan alles sehr gut aus. Jetzt war natürlich, und hat er auch nochmal mit Staff, Trainer und alles insgesamt benannt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, sieht alles sehr gut aus, was eine Vertragsverlängerung angeht? Oder es sieht sehr gut aus sportlich mit dem, wie sie gerade so, das ist natürlich dann auch mal der schmale Grat, was man da rein interpretiert. Aber ich habe das Gefühl, und er war ja auch noch beim Kollegen Stefan Kumberger am Mikro, und der hat ihn die Frage gestellt, wird deine Entscheidung bis vorm Pokalfinale fallen? Also und da hat er ganz klar gesagt, ja. Und da gehe ich auch ganz klar davon aus, dass er eben auch, ob es jetzt zwischen Paris oder vielleicht danach Paris vor möglichen zwei finalen Spielen, dann eben auch seine Entscheidung bekannt gegeben wird. Mit meiner Tendenz, da bin ich auch bei dir, Pletti, so wie sich das alles irgendwie raushört, dass er möglicherweise dann ein Jahr weitermacht. Weil wenn er vor möglichen zwei Finals dann sagt, ich, Manuel Neuer, beende meine Karriere, dann wissen wir auch, was das bedeutet in der medialen Berichterstattung, was er geleistet hat in seiner Karriere, seine ganzen Highlights, all das. Warum hört er auf? Warum zum jetzigen Zeitpunkt? Deswegen, ich habe ja mal gesagt, bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt so durch die ganzen Aussagen, wie du ihn erlebst, auch jetzt gestern in Leverkusen, eher das Gefühl, dass er noch Bock hat und dass er dann seinen Vertrag verlängert.
Das macht ja auch total Sinn, gerade für junge Torhüter wie Jonas Urbig. Das hat auch Uli Hoeneß bei Markus Söder im Podcast erzählt, dass er gerne eine Mentorenrolle auch für Manuel Neuer sieht oder dass er ihn in, ja, so ein Torwartpapa einfach, ne, der auch noch den jungen Spielern was mitgibt. Da profitiert ja nicht nur Jonas Urbig im Training davon, auch ein Leo Prestrott, 16 Jahre jung erst. Also das sind ja alles Spieler, die dann auch zu so einer Koryphäe wie Manu aufschauen.
Und was intern auf jeden Fall feststeht, wenn Neuer verlängert, dann bleibt natürlich Urbig. Urbig soll dann noch mehr Spiele bekommen. Ulreich soll nach Möglichkeit verlängern und dann bauen sie auf Prescott. Prescott haben wir ja auch am Montag im Transfer-Update, Kerry. Da haben wir dann ein Update, das können wir schon mal vorwegnehmen. Und das können wir auch an der Stelle sagen, es ist nichts dran an den Meldungen, dass sie dran sind an Heuer Fernandes, an Baumann und an Schwäbe. Und selbst wenn Neuer nicht verlängert, auch dann sind sie nicht an Heuer Fernandes dran. Es gab die Meldung, Shortlist wird immer heißer. Ist nicht so. Wurde uns doppelt und dreifach bestätigt. Super Charakter, cooler Kerl. Vertrag verlängert sich in Hamburg bei Klassenerhalt. Aber den holen sie nicht. Deswegen, sie warten drauf, dass sich Neuer entscheidet und sie hoffen, dass er ihnen zusagt. Aber Männer, wie seht ihr die Dante-Verpflichtung? Haben wir gestern gemeldet. Dante wird Trainer bei der U23 und übernimmt parallel das Youth League Team. Der spielt ja nur in den Champions-League-Spieltagen der Profis. 42 Jahre jung, Dante, Fußballlehrer hat er, spricht zig Sprachen. Der mischt die Regionalliga auf ab der kommenden Saison. Verträge sind unterschrieben, haben wir exklusiv berichtet. Ich finde es total geil.
Ja, ich finde es immer gut, wenn ehemalige Spieler mit einer auch Identifikation, seine Art und Weise Fußball zu spielen, die Art und Weise, wie er als Mensch ist, wie er so in der Kabine ist. Wir kennen alle seine Lieder, die er gesungen hat. Finde ich das.
Sing mal kurz.
Das willst du nicht hören. Ich habe ja die Meisterschaft nicht gewonnen, deswegen kann ich. Die Meisterschaft habe ich nicht gewonnen, deswegen singe ich das lieber nicht. Nein, um dann eben halt ehemalige Spieler, die so eine Verbindung auch zu dem Verein haben, in die Vereinsarbeit zu integrieren. Natürlich kann man jetzt über Erfahrung reden oder nicht, aber irgendwann muss er die sammeln und wenn er die dann eben halt auch, und wir wissen ja auch, wie die Verzahnung dann auch ist mit der Profiabteilung, mit Kompanie, ich glaube, dass das dann dahingehend sehr gut funktionieren kann. Und also ich freue mich auch, ihn wieder an der Siebener Straße zu sehen und ich finde diesen Move an und für sich tatsächlich sehr, sehr sinnvoll. junger Trainer. Ich will jetzt natürlich überhaupt keine Parallele zu Kompany ziehen, aber auch junger Trainer, der natürlich vorher schon gewisse Stationen durchlaufen hat. Aber warum dann eben auch nicht so seinen eigenen Stil da einzubringen mit seiner Profi-Erfahrung als Spieler, mit seinen ganzen Erfolgen, mit den ganzen Trainer, die er auch durchlaufen hat. Ich finde das eine richtig gute Geschichte.
Ja, und ganz nüchtern betrachtet muss man ja auch die Frage oder muss man ja auch anmerken, dass es fast nicht schlechter werden kann. Also nichts gegen Holger Seitz, aber dazu, ja. Die spielen seit mehreren Jahren jetzt schon in der Regionalliga und der FC Bayern sollte den Anspruch haben, die zweite Mannschaft in die dritte Liga hochzubringen, weil das nochmal ein Weltenunterschied ist. Jetzt gegen Buchbach spielst oder halt in der dritten Liga gegen, ja, weiß ich nicht, Cottbus.
Die Löwen.
Ja, die Löwen, also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer und das sollte einfach das Ziel und der Anspruch sein und ich sehe es wie ihr, ich finde es geil, dass Dante zurückkehrt, eine Frohnatur, die der Mannschaft auch gut tun wird, die dem ganzen Umfeld gut tun wird. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Konzept, dann nebenbei noch die Youth League Mannschaft zu coachen, das kenne ich so persönlich eben nicht an den Spieltagen. Was denkt sich dann der U19-Trainer letztlich, der aber auch noch nicht ganz feststeht, da könnte es ja auch noch einen Wechsel geben, soll es noch einen Wechsel geben, aber es ist spannend, es tut sich jetzt was am Campus, gerade dann auch mit der Schnittstelle jetzt Christoph Freund, der da zusammen mit Wiesinger jetzt noch mehr Zeit auch investieren wird. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann auch bei den Bayern entwickelt. Plätti, ich weiß nicht, ob du jetzt gleich weiter musst, aber mich interessiert oder auch viele Fans interessiert die Personalie Anthony Gordon, die wir jetzt hier im Podcast noch gar nicht so abgefrühstückt haben. Kannst du da mal einen Einblick geben und was mich natürlich oder was auch viele Fans sich sicherlich fragen, wo soll denn der spielen?
Eine Sache noch zu Holger Seitz. Ich glaube, da spreche ich für uns alle. Den nehmen wir aus der Schusslinie. Das ist ja so ein verdienter Kerl. Der hat so viele Talente mit groß gemacht. Der gibt ja den Posten auf, wird einen anderen Posten dann hoffentlich bekommen. Ein ganz, ganz feiner Charakter. Aber ich bin da bei dir. Ich glaube, da braucht es auch schon eine Luftveränderung. Aber der hat trotzdem einen super Job gemacht. Ja. Dante wird ja übrigens dann auch mit uns reisen, ne? Also wenn wir dann in den Bayer-Flieger einsteigen, zu den Champions League reisen, dann kann es gut sein, dass Dante vor uns sitzt. Ob man
hoffentlich
dann
packt er die Gitarre Cockpit, ein.
Weiß ich nicht, wegen der Frisur. Ja, vielleicht packt er die Gitarre
Ukulele.
Ein. Auf jeden Fall ein super Typ. Ja, Anthony Gordon, also die Priorität beim FC Bayern liegt derzeit auf zwei Positionen. Auf der des Linksaußen und auf der im Zentrum. Da wird ja eine Planstelle frei, weil Leon Goretzka ablösefrei geht. Das Traumziel auf ZDM ist aktuell Kenneth Eichhorn. Da sind aber alle dran. Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Man City. Die Agentur betreut ja auch Jamal Musiala, Can Usun. Kennen wir ja auch sehr gut. Hat sich mit allen getroffen, auch mit den Bayern. Es gibt da noch keine Entscheidung. Der hat eine Ausstiegsklausel, 10 bis 12 Millionen Euro. Was der dann mit 16, 17 schon bei Bayern soll und machen kann, kann ich dir aktuell nicht beantworten. So, ich bin eher dafür, dass die einen Typ Anderson holen von Forest, der natürlich keine 100 Millionen kostet, aber gut, das ist die eine Planstelle. Die andere ist die Linksaußenstelle. Sie wollen die beste Flügelzange der Welt kreieren. Die haben sie ja auf rechts im Grunde mit Ulisse und mit Karl, Gnabry. Die haben sie dann im Zentrum mit Gnabry, Karl und Musiala. Aber links hast du im Grunde genommen gerade nur Diaz. Guerrero kann das spielen, aber Guerrero geht ja auch. Und der Fokus liegt auf einer Granate, Profil Gordon oder auf was ganz, ganz Junge. Und Gordon ist aktuell die Top-Priorität, spielt bei Newcastle, der will eine Luftveränderung. Die Infos haben sie bekommen. Es gab auch schon sehr konkrete Gespräche, da mischen auch ein paar Engländer mit. Den würden sie gerne holen, weil sie mit ihm jemanden holen würden, der einen Speed hat, den keiner in der Mannschaft hat. Man glaubt immer, Ulisse und Diaz hätten diesen Topspeed, aber Gordon beispielsweise kommt in den Werten regelmäßig auf über 36 km/h. Und das kann schon eine Waffe sein. Kompany hat nachgewiesen, dass er Schwachstellen bei Spielern ausmerzen kann. Ich bin bei euch, man fragt sich schon, warum sollen die Bayern da jetzt viel Geld
ausgeben? Für den Preis auch, ne? Ja, genau.
Ne, also die Bayern sind tatsächlich bereit zu investieren und sind bereit, für Gordon 60, 65 Millionen Euro auszugeben. 70, 80 werden sie nicht machen. Aber Diaz ist ja, lass mich lügen, 29 oder ist er schon 30? Gordon ist 25. Und was man eben Gordon auch sagt, pass auf, wir haben fast 50 Spiele. Du kommst auf deine Einsätze. Ihr habt über die Muskelverletzung gesprochen. Also ich glaube, es kann schon Sinn machen, auf dieser Position echt nochmal eine Granate auf der Bank zu haben. Weil das ist die Flügelzange beim FC Bayern. Das ist jetzt schon brutal.
So wie ich den Diaz kenne,
weiß ich nicht.
so wie ich den Diaz kenne, wird er kein Spiel abgeben wollen. Also der brennt auf jeden Einsatz. Den
frisst er auf.
Der fliegt auch zwischendurch die Länderspielpause nach Kolumbien und spielt da auch nochmal 2x90. Aber es macht schon Sinn, den Kader dann breiter noch aufzustellen, gerade im Offensivbereich. Aber klar, für den Preis ist spannend. Ich bin auch generell gespannt, wie die Bayern das machen. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie sich vor allem in der Premier League umschauen. Es ist schon auffällig, dass sie gerade in der Liga viele Spieler in den letzten Jahren auch nicht nur gescoutet, sondern auch verpflichtet haben.
Was noch hinzukommt, wenn Gordon nicht klappt, weil Stand heute zumindest die Information ist, dass sie noch nicht mit Newcastle in Kontakt getreten sind, aber Kompanie den Daumen gehoben hat, dann haben sie auf jeden Fall Plan B und Plan C. Aber der Vorteil von Gordon ist, der kann auch Mittelstürmer spielen. Und der hat zum Beispiel bei Newcastle über 50% seiner Spielminuten in der Saison als Mittelstürmer gespielt, weil Woltemade nicht so richtig funktioniert hat. Also das kann er. Und die Bayern werden ja mit Jackson nicht weitermachen, Stand jetzt. Also es gibt auch keine Gespräche über eine zweite Leihe. Gnabry sehen sie auch auf der Position. Aslani momentan nicht mehr so heiß, wie es mal war. Dortmund versucht da gerade ein bisschen mehr Gas zu geben. Und Gordon könnte eben auch den Kane-Backup machen. Und dann finde ich es wiederum spannend, wenn er wirklich LA und MS kann, dann finde ich es nachvollziehbar.
Ja, Torben, deine Einschätzung?
Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, was die Kohle angeht, ne? Also jetzt und eben halt dann zu wissen, du hast mit Odyssee und Diaz, wenn die halt alle fit sind und Harry auch, dann sind das für mich diese drei potenziellen Stammspieler. Klar, die Anzahl der Spiele, dass du auf Minuten kommst schon, aber wenn du so ein Invest tätigst, dann musst du auch Stamm sein, ne? So wie bei Diaz auch, da hast du 75 in die Hand genommen und hast es jetzt aber auch mehr oder minder wieder eingespielt, wenn du jetzt hier alle drei Titel holst und wenn du auch siehst, was er für einen Impact für die Mannschaft hat. Aber erklär das Gordon mal, wenn er kommt, und erkläre das auch mal dem einen oder anderen, vielleicht auch Fan, die dann sagen, ihr holt da einen für 60, 65 Millionen, aber der sitzt halt die meiste Zeit auf der Bank. Also um den Kader natürlich qualitativ noch weiter aufzuladen, eben auch aufgrund der Wettbewerbe, ist natürlich klar. Aber ob es dann so ein Transfer sein wird, weiß ich nicht. Also da bin ich auch froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss.
Ich würde wahrscheinlich eher auf einen jungen Challenger gehen. Ich meine, in den eigenen Reihen drängt sich jetzt keiner auf. Brüste Mike auch noch einer dieser jungen Spieler, die eben verletzt sind. Der schläft auch ab und zu mal. lieber Kerl. Ich glaube auch, dass er seinen Weg gehen wird, aber er braucht erstmal eine Leihe. Das ist ja auch angedacht im Sommer und dann müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Aber wenn man jetzt über einen jungen Challenger nachdenkt, haben wir auch schon den Namen reingebracht, mehrfach diskutiert, Said Elmala wäre wahrscheinlich dann eine deutsche Lösung, junger Challenger, auch sehr schnell. Aber wenn du natürlich sofort Qualität haben möchtest, die auch nachgewiesen hat, dass eben funktioniert, auch auf ganz hohem Niveau. Also ich bin schon ein Gordon-Fan und Thomas Tuchel ist es ja auch bei der englischen Nationalmannschaft. Und deswegen wäre aus Bayern-Sicht wahrscheinlich sogar schlau, das Ganze dann, wenn überhaupt, vor der WM noch einzutüten, weil er bei der WM sicher auch seinen Marktwert nochmal theoretisch steigern könnte. Und Newcastle da ja auch, Plätti, ich glaube, da hat keine Ausstiegsklausel, dass sie da eben nochmal ein bisschen mehr Kohle verlangen können.
Exakt, hat keine Ausstiegsklausel, aber was Newcastle fordert, können wir an der Stelle nicht sagen. Und wir haben Newcastle gefragt, aber sie geben uns gegenüber keinen Preis raus. Ich bin auch ein Elmala-Fan, aber da muss man einfach wissen, die Kölner sind nicht unclever. Der Elmala ist die finanzielle Lebensversicherung für den FC. Und die Kölner versuchen alles, um den nach England zu bringen und warten und warten und warten, bis da eine 4 oder eine 4,5 oder eine 5 vorsteht. Die wollen mindestens 40 Millionen Euro für Elmala. Und das wiederum fände ich dann auch
too much.
Ja. Also das finde ich auch too much. Also ich bin Riesenfreund von dem Challenger Elmala hinter Diaz, Ulisse und was auch immer. Aber ich würde keine 40 Millionen Euro für Elmala ausgeben. Zumindest noch nicht nach der einen Saison.
Was machen wir denn mit Elmala und der Nationalmannschaft? Ich meine, es bricht ja sozusagen eine Position weg, was Serge Gnabry angeht. Das steigert natürlich auch wieder jetzt die Chancen für Lennart Kahl, weil wenn er dann auch jetzt hoffentlich schnell wieder fit wird und dann auch wieder anknüpft an seine Leistung, das ist ja dann auch wieder, ne? Es kommt jetzt bald die Nominierung für die Nationalmannschaft im Mai. Aber Elmala jetzt gerade auch so, wenn man die letzten Wochen sieht, wie seht ihr das? Ist Elmala ein sicherer Kandidat? Ist es Lennart Kahl ein sicherer Kandidat? Oder was bewirkt diese Ausfall von Serge Gnabry?
Also Lennart Kahl hat sich reingespielt. bei den letzten Länderspielen hat es ja auch gut gemacht, wurde sehr gelobt vom Bundestrainer. Ich gehe davon aus, wenn er gesund ist, dass er dann auch im Kader stehen wird. Und Said Elmala halte ich für einen sehr guten Joker, der wahrscheinlich auch nicht meckert, wenn er mitfährt und die Bankrolle hat. Also vor allem mit seinem Speed, vor allem mit dem Impact, den er teilweise beim FC hat, bei einer Mannschaft, die jetzt spielerisch wahrscheinlich nicht auf dem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs ist, finde ich das schon eine gute Alternative. Mir fallen jetzt nicht viele andere Spieler ein, die auch dem Profil irgendwie entsprechen könnten. Leroy Sané hat wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen aufgeatmet, weil er ja bei Gala nicht so gut performt. Dem wird es auch leid tun, dass Gnabry ausfällt, aber ich gehe davon aus, dass er dabei sein wird. Aber so ein junger Spieler, der eine gewisse Attitude hat, also eine positive Attitude, Selbstvertrauen, das ist für mich Elmala und deswegen sollte man drüber nachdenken, ihn mitzunehmen. Ich finde Kevin Schade auch gut, aber der Bundestrainer sieht ihn eben nur als reinen Konterspieler. Und müssen wir abwarten. Plätti, dein Take? Was ist mit Paris?
Paris Brunner würde ich diesmal nicht mitnehmen. Der hat es nicht verdient. Also mein Call dazu, weil ich gleich los muss. Lennart Kahl ist zu 100% dabei, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, wenn er fit ist. Ja. Ich glaube nicht, dass er Said Elmala mitnimmt, weil ich glaube nicht, weil Kahl und Elmala vom Profil ähneln sich, also im Profil der Erfahrung. Ich glaube, dass er dann eher auf Adeyemi geht, weil der schon auch hin und wieder mal nachgewiesen hat, was er kann. Und er hat auch Speed, hat eine gewisse Robustheit. Den mag er irgendwie auch, Nagelsmann. Leroy nimmt da mit, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Also ich glaube, dass er dann den Platz, der jetzt frei wird, ich glaube, dass er den eher mit ein bisschen Erfahrung auffüllen wird, ist mein Bauchgefühl.
Ich Maxi glaube, Bayer, Mara Niklas Füllkrug gibt es auch noch, die waren jetzt auch nicht nominiert. Da bin ich gespannt. Tim Kleindienst, spielt er eigentlich wieder?
Training, Aufbautraining. Okay. Aufbautraining.
Wird schwer.
Ja, kannst du auch nicht. Also nee, das wirklich, also ohne Spielpraxis so lange raus. Also das, auch wenn das Profil gerne gesucht wird oder er vielleicht gerne einen so einen großen Stürmer da mitnehmen möchte noch, aber weder Füllkrug und auch Kleindienst ist meine persönliche Meinung. Würde ich nicht mitnehmen.
Ich glaube, Füllkrug nimmt er mit. Ich glaube, das zieht er durch, wenn er fit ist. Aber bald ist Kadernominierung. Wann ist soweit, Kerry? 12. 13.
Mai? 12. Ja. Mai. 12. Mai in Frankfurt. Genau.
Vor Ort sein.
Machen wir. Und damit, Plätti, du hast schon angekündigt, du verabschiedest dich. Torben, wir machen jetzt nochmal kurz den Bogen Richtung FCB und Ausblick auf Mainz. Und kurz noch Tipp für PSG. Plätti, vielen Dank. Dein Tipp noch kurz gegen PSG, Hinspiel.
2-2.
Sehr gut.
Gut.
Schönen Abend dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
So, Torben, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen nochmal in andere Themen, aber lass uns kurz nochmal Frage an den Eck stellen. Das will ich jetzt nochmal kurz machen, ganz spontan, weil wir ja vorhin angesprochen hatten in der Kabine. Die Bayern-Spieler sind ein bisschen länger geblieben. Was waren da so deine Erfahrungen nach so einem, ja, dann doch vielleicht auch größeren Sieg mal? Was habt ihr da so getrieben in der Kabine? Ich kenne das aus der Kreisliga, Kiste Bier rein und gib ihm. Wie lief das bei euch ab?
Ja, wenn du Erfolge ansprichst, so die Aufstiege natürlich in die erste Liga, die waren legendär, da haben wir natürlich auch auf dem Platz natürlich dann schon losgelegt, mit den Fans gefeiert, das genossen, dann haben wir in der Kabine natürlich auch nicht nur ein Bier getrunken, sondern da gingen dann schon einige Belege über den Tisch und dann eben auch danach nochmal mit den Fans das alles genossen, also das sind natürlich immer schöne Momente und dass du auch mal nach dem Sieg, nach einem wichtigen Sieg auch mal länger zusammengesessen bist, da noch mal ein bisschen Revue passieren lassen hast, auch vielleicht mal ein Bier getrunken, aber es war eigentlich nicht Usus, dass wir nach jedem Bundesliga-Sieg oder so da dann auch Bier getrunken haben, aber du sitzt unten dann vielleicht noch mal ein bisschen länger zusammen, aber gerade auch, wenn es DFB-Pokal-Spiele sind oder gerade K.O.-Spiele, wenn wir da auch immer eine Runde weitergekommen sind, dann ist es schon auch Usus gewesen, dass wir da ein Bierchen getrunken haben und dann irgendwann hoch zu den Familien dann in den VIP-Raum gegangen sind, aber das gehört dazu und das haben die Bayern nach der Meisterschaft gemacht in der Kabine, Bier getrunken, Shampoos getrunken und bin mir auch sicher, dass da gestern auch mal ein, zwei Bierchen durch die Kabine gereicht wurden. Und das gehört auch dazu. Und jetzt kommt das Spiel gegen Mainz, um den Bogen auch wieder hinzubekommen. Wird ähnlich sein wie gegen den VfB Stuttgart, dass da wieder eine große Rotation stattfinden wird, dass da auch wieder die Innenverteidigung rausgenommen wird, dass da Min-Jae Kim und Ito möglicherweise spielen können, Fonzie Davis vielleicht von Beginn an, Guerrero von Beginn an, Jackson, da gibt's ja dann wieder die ein oder andere Möglichkeit auch durchzurotieren, Goretzka neben Kimmich oder Pavlovic, weiß nicht, aber Kimmich, ich meine, er will ja immer spielen und kann ja auch immer spielen, aber dass wir da wieder eine große Rotation sehen werden, um dann eben auch diejenigen Spieler wieder weiter auch die Spielfitness, den Rhythmus zu geben, was wichtig ist und was wir auch gesehen haben, dass es funktioniert hat gegen Stuttgart, um dann eben gegen Paris, weil es Dienstag ist, dann eben auch wieder zurück zu rotieren und dann wieder mit derselben Aufstellung spielen, wie es jetzt auch gegen Leverkusen der Fall war. Einzige Position, die ich mir vorstellen kann, dass er jetzt auch sehr nah dran ist, von Beginn an aufzulaufen, ist Fonzie Davis, der gestern auch wieder zwei, drei überragende Laufbälle gehabt hat, wo ich auf der Tribüne schon saß. Gregor Teicher war da, genau, und Marlon Erbacher, wir saßen zusammen und dann eben halt zweite Halbzeit ein, zwei lange Schnuffis und dann schon gesehen habe, gegen wen er laufen musste und ja, und das vielleicht jetzt auch Fonzie Davis dann möglicherweise auch hinten links dann mal beginnen kann, vor allem jetzt in der Champions League gegen PSG.
Wäre nicht unwichtig, gerade gegen einen, ja,
Geschwindigkeit,
ja. Oder nein, wahrscheinlich Dembele, ja, es ist unterschiedlich, die rotieren eh ständig, Doué oder
Bakula, die haben ja, das ist, genau.
Und das war so ein geiles Spiel auch bei der Club-WM, bis auf die Verletzung von Jamal Musiala. Und da waren die Bayern natürlich sehr nah dran, PSG auch zu schlagen. Jetzt haben sie es natürlich im November dann auch hinbekommen, aber ich glaube, die sind nochmal fällig. Ich hab das Gefühl, deswegen mein Tipp wäre sogar fürs Hinspiel ein 2-1 für die Bayern.
Für die Bayern, okay. Ja. Dann sage ich nämlich, ich sag 2-1 Paris. Um dann eben auch die Möglichkeit wieder zu haben in der Allianz Arena. Und da haben wir ja auch noch eine gute Info. Du hast es ja vorhin gesagt, was auch vor allem die Bayern-Fans und viele Fans interessiert hat. Das UEFA-Urteil ist raus. Die Fans, die in der Allianz Arena in den Innenraum gelangt sind, bei aller Euphorie und Ekstase, dann ja auch Ekstase den einen oder anderen oder zwei Fotografen verletzt hat. Du hast ja vorhin gesagt, das Urteil ist raus. Erzähl mal, wird sicherlich auch alle interessieren.
Ja, nur eine Geldstrafe, gut für die Bayern, 60.000 etwa verlangt oder fordert die UEFA ein, die Kohle werden sie bekommen und dann passt. Also es war, falls ihr das nicht mitbekommen habt, aber ich denke jeder hat es mitbekommen, wurden Fotografen beim Tor von Olise verletzt, weil ein paar Fans im Innenraum waren, da die Korridore quasi versperrt haben und da waren zwei Fotografen, waren es glaube ich, die eben dann am Boden lagen. Ein Kumpel von mir ist Fotograf, der stand 10 Meter weiter weg und hat mir dann auch berichtet nach dem Spiel, hat gesagt, ey, da lag ein Fotograf am Boden und die Fans sind halt auf ihn draufgesprungen und haben das aber auch nicht mitbekommen. Da wollte jetzt niemand den Fotografen absichtlich verletzen, aber die waren halt total in Ekstase und hätten da vielleicht ein bisschen umsichtiger sein müssen. Dem Fotografen ist jetzt aber nichts Schlimmeres passiert und klar ist es trotzdem, das hat auch Christoph Freund gesagt, sowas geht nicht. Jeder soll sich sicher im Stadion fühlen, ob jetzt Fan, ob jetzt Journalist, ist ja am Ende allen dran gelegen, dass jeder gesund ins Stadion kommt und auch wieder gesund dann das Stadion verlässt. Insofern Thema zu. Gut, dass die UEFA da, finde ich dann auch sehr gut von der UEFA, dass es da keinen Zuschauerausschluss gibt, dass dann auch die Allianz Arena voll werden kann und es dann hoffentlich ein bisschen sicherer abläuft. Freuen wir uns auf.
Und das meine ich mit meinem Ergebnis. Ne? Deswegen, ich habe es, wie gesagt, die Tendenz möglicherweise 2-1 Paris, weil ich bin mir sicher, und das war auch wichtig, Bayern hat mal jetzt zu Null gespielt, auch gegen Leverkusen, also auch zu sehen, auch wenn sie nicht gefordert waren, sie werden ganz anders gefordert gegen Paris, dass es da eben halt möglicherweise so ein Ergebnis werden wird, um dann in der Allianz Arena wieder mit einem möglichen magischen Abend dann eben auch so ein Ergebnis korrigieren zu können. Deswegen, ich bin gespannt. Also wir haben jetzt drei Ergebnisse, 2-1 Bayern, 2-2 und 2-1 Paris. Schauen wir mal, wer am Ende recht behält, was das Hinspiel angeht.
Ja, das hat Toni Kroos übrigens auch gesagt. Ich war jetzt Anfang der Woche beim Laureus Award in Madrid und der hat auch gesagt, Bayern müssen besser verteidigen. Und da stimme ich ihm zu 100% zu. Gerade bei diesen Kontern. Ich glaube schon, dass Vini, Mbappé sehr viel haben liegen lassen, vor allem im Hinspiel. Im Rückspiel fand ich Real jetzt auch nicht so verkehrt. Da hätte das Spiel auch immer kippen können. Am Ende haben sie sich natürlich selbst ein bisschen rausgekegelt mit ihrem sich hinten einigeln und dann mit der roten von Camavinga. Aber ich glaube schon, dass da eine andere Qualität auf die Bayern zukommt. Trotzdem glaube ich, dass die Bayern im Bernabeu vor allem auch vielleicht ein bisschen, der eine oder andere Spieler ein bisschen eingeschüchtert war, auch von der Atmosphäre und dass sie nicht auf 100% waren. Sie haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, aber sie können noch besser spielen. Das hat auch, glaube ich, Kompanie gesagt, dass sie es noch besser können und deswegen glaube ich, legen sie noch mal eine Schippe auf diese Performance gegen Real drauf und dann wird es aus meiner Sicht ein 2-1. Und abschließend möchte ich jetzt noch eine Sache erzählen, weil ich ja diese Frage an den Ex gestellt hatte. Und da ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass natürlich auch jeder Spieler ein Stück weit individuell das Ganze für sich dann auch verarbeitet, so ein Sieg. Und ich hatte mal mit Giovanni Elber ein längeres Gespräch und der hatte mir verraten, dass Oliver Kahn nach seinem Elfmeterschießen in Valencia, also da die Elfmeter gehalten hat, 2001 war das, in Mailand gegen Valencia, wohl dann zu ihm gesagt hat, Giovanni, nach dem Spiel, ich will erstmal das Spiel jetzt verarbeiten, analysieren. Der wollte gar nicht in dem Moment feiern. Also jeder Spieler ist natürlich auch so ein Stück weit seines eigenen Glückes Schmied und am Ende wurde dann trotzdem gefeiert und Oliver Kahn wurde umgestimmt, dann doch noch Gas zu geben mit dem Bier, dem ein oder anderen Bier. In dem Sinne, Torben, danke dir. Und Pletti natürlich auch, danke. Felix, wenn du das hörst, was ich nicht hoffe, weil du hast jetzt Urlaub und sollst auch nicht so viel damit zu tun haben, dann...
Ja, wenn der Urlaub kann er den Podcast hören, das ist
Sonne. Ja, das stimmt. Schön an der Isar liegen, genau. Schönes Wetter hier in München. In dem Sinne, Dankeschön, auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt uns ertragen.
Bis nächstes Mal.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.